Ich zögerte zu lange. Ein anderes Mädchen sprang mit der Antwort ein. Die, Gebieter dankten den getreuen Dienern mit einem großen Fest, bot eine leise Stimme an, die bei den mittleren Silben zitterte, als wollte sie um Zustimmung bitten, sei aber unsicher, ob sie auch gegeben würde. Mir wurde sofort noch elender zumute, weil die Sprecherin das Mädchen war, das ich überholen wollte. Tracy Stevenson. Die Schwester war erfreut über die Antwort. Wie ich war Tracy eine der bevorzugten Schülerinnen der Lateinlehrerin. Ja. Die Nonne zögerte kurz und ich spürte, dass sie sich von mir abwandte. Als sie widersprach, klang ihre Stimme weiter entfernt, als hätte sie mir den Rücken zugewandt. Doch sie war wie immer auf wunderbare Weise begeistert. Patsch, patsch, klatschten ihre Hände. Das ist eine gute Übersetzung. Gut gemacht, Tracy. Als die Wärme in Schwester Catherines Stimme über die Klasse glitt, wie die dicke, süße, cremig-braune Karamellmischung, die wir in der Hauswirtschaftsküche im Erdgeschoss herstellten, spürte man, dass es schrecklich war, etwas nicht zu wissen. Schwester Catherine brachte einen dazu, gut sein zu wollen, sein Bestes zu geben. Ganz und gar nicht, um ihr zu gefallen, sondern um zu zeigen, dass man es in sich hatte. Ich. Ihre Stimme ließ einen sogar jetzt noch glauben, dass man es in sich hatte. Und wie sie lächelte, wenn es zutraf. Jetzt las die Schwester den nächsten Satz der Übung vor. Ich war wieder ausreichend Teil des Unterrichts, um zu erkennen, dass die Übersetzung einfach war. Die Soldaten haben die Stadt verwüstet und die Frauen und Kinder weinen. Dieses Mal wollte ich die Hand heben, bevor die Schwester mich fragte. Aber das hätte bedeutet, die Augen zu öffnen. Sie waren geschlossen vor den dunkelgrünen Kiefern und Akazienplantagen auf den Berghängen und den großen Flächen verbranntem Busch daneben, grünes Gewächs, zur Asche oxidiert, damit man die Menschen besser sah, deren Beine weggerissen werden sollten. Wenn ich die Augen öffnete, würde ich letztlich den Kopf drehen. Hypnotisiert könnte ich vergessen und eine Träne könnte tropfen. Wenn ich die Augen geschlossen ließ, wäre ich nicht gut im Unterricht und mit einem Leben als nichts konfrontiert, wie Mai. Wegen meiner Schwester. Wegen meiner kleinen Schwester Netzai. Ewe, Netzai, oh du wildes und unverantwortliches Mädchen. Das dachte ich, und es war eine Erleichterung, da diese Perspektive mich davon befreite, gelähmt zu sein von dem, woran ich mich keinesfalls erinnern durfte und ein Vorankommen möglich machte. O Netzai, wie sehr ich wünschte, du wärest nicht meine Schwester, die einem sagte, dass es Aufgabe einer Frau sei, mit einem kommunistischen Gewehr auf Leute wie die freundliche und sanftmütige Schwester Catherine zu zielen. Und wusste meine Schwester nicht, wie kompetent solche Leute waren? Was bedeutete, dass ihr eigenes Bein in Gefahr schwebte, weggerissen zu werden? O, wen traf die Schuld, wenn Netzai es nicht wusste? Ha! Diese Gedanken schlichen sich einfach so an, sogar wenn man sie nicht dachte. Man konnte einfach nicht weit genug wegrennen. Sie flüsterten einem ständig etwas ein. Ich riss die Augen auf. Im Klassenzimmer war es mucksmäuschenstill. Schwester Catherine neigte sich über mich und rief, »Tambu Tsai!« Ntombisetu aus unserem Zimmer schlug beide Hände vor den Mund und sah mich aus zusammengekniffenen Augen an. Sie erinnerte mich daran zu schmunzeln, aber dieses Mal konnte ich es nicht. Schwester Catherine schaute mich viel zu freundlich an. Sie streckte die Hand aus, wie ich zusammenzuckte, als sie meine berührte. Sie rieb meine Hand. Ich sah die Bewegung, blass auf dunkel, aber ich spürte sie nicht. »Lass los!« Ich hörte die Worte der Lehrerin, aber ich verstand sie nicht. Alles, was passierte, war sehr verwirrend, aber sie war meine Lieblingsnonne. Ich spürte, dass etwas auf schreckliche Weise nicht stimmte, doch ich lächelte sie zaghaft, hoffnungsvoll an. Noch immer herrschte Stille im Klassenzimmer. Mehr und mehr Mädchen drehten sich um zu sehen, was vor sich ging. Ntombisetu nahm die Hände vom Mund. Sie riss vor Angst die Augen weit auf. Erst jetzt merkte ich an der weichen Wärme auf meiner Haut, dass die Schwester und ich körperlichen Kontakt hatten. »Lass los«, wiederholte sie. Jetzt überwältigte mich Scham. Ich war entsetzt, weil ich zugelassen hatte, dass meine Haut und die Haut dieser weißen Person sich berührten. Ein Zahnarzt konnte sehen, dass jemand vor Schmerz zitterte, ohne ihn zu berühren. Ein Arzt konnte zusehen, wie sich eine Person im Tod auflöste, ohne sie zu berühren. Das passierte, weil es tabu war. Diese Person und jene durften sich nicht berühren. Die Armee tat ihre Arbeit keimfrei, mit Granaten und Landminen und Kugeln. Mein erster Eindruck war also, dass ich meine Lehrerin auf irgendeine Weise beschmutzt hatte. Ich mochte sie und wollte es nicht tun. Schwester Catherine sollte mich nicht berühren. Ich begann mit allen meinen Muskeln, mich zu entziehen. Ich war erschrocken, als ich sah, dass meine Hand ungehorsam und reglos war. »Bitte, Tambo Tsai«, die Nonne klang besorgt. »Bitte, lass los«, wiederholte Schwester Catherine. Erst jetzt sah ich, dass meine Hand sich nicht um das Handgelenk der Lehrerin ballte, sondern um die Tischplatte aus Resopal. Wieder riss ich die Hand weg. Der Stuhl kippte. Die Bewegung hatte etwas Beschwichtigendes, das Erleichterung verschaffte. Schwester Catherine streckte den freien Arm, um einen Unfall zu verhindern. Zurück und vor, zurück und vor. Vor und zurück schaukelte ich, ohne es zu bemerken. »Alles in Ordnung, Tambu Tsai?« Schwester Catherine hielt die Bewegung an. Ich schaute verlegen auf den Tisch, nahm mir Zeit dafür, mit meiner beigefarbenen Uniformbluse die feuchten Flecken wegzuwischen, da, wo ich mich angeklammert hatte. »Was ist los?« Schwester Catherine war sehr besorgt. »Alles in Ordnung«, sagte ich zu ihr. Meine Lieblingslehrerin war besorgt. Aber meine Schwester lag zuerst auf der Erde und dann in einem Krankenhausbett ohne Bein. Was würde Schwester Catherine tun, wenn ich es ihr erzählte? Was würden die anderen Mädchen tun, wenn sie es hörten? Fest in ihrer Brust steckten kleine Schachteln für ihre Kriegserinnerungen. Für einen Raum voller Mädchen war hier zu viel Kummer. Bei diesem Gedanken ließ ich los. Ich vergaß, dass ich nichts aus mir herauslassen wollte. Ich wischte weiter, sodass meine Tränen auf den Stoff des Ärmels fielen. So war es, wenn die Menschen freundlich zu einem waren. Manchmal vergaß man. »Machen wir mit der Übung weiter, bitte«, sagte Schwester Catherine. »Wer kann den nächsten Satz übersetzen?« Es folgte das Geräusch von Händen, die gehoben wurden. Wir waren bei der A-Konjugation und verstanden alle Verbformen auf O, Are, Avi, Atom, die die Schwester aus dem Lehrbuch vorlas. Sie blieb hoffnungsvoll neben mir stehen, aber ich hielt den Kopf gesenkt über der Stelle, auf die die Tränen tropften, wollte die Augen schließen, damit ich nicht die Möglichkeit hatte, zu den Bergen zu schauen, hatte jedoch Angst, dass ich neue Tränen herausdrücken würde, wenn ich es täte. Die großen wilden Heere waren in die Stadt marschiert. Es war wieder Tracy, und die Schwester wandte sich ab, ohne das Schniefen zu bemerken. »Der letzte Satz, bitte«, fuhr die Schwester fort. »Schnell bitte, Mädchen, bevor die Glocke läutet.« Sogar wenn sie mit uns sprach, fügte die Schwester in fast jeden Satz ein »Bitte« ein. »Tapp, tapp, tapp«, machten ihre Absätze auf dem grauen Linoleum. Die Fliesen waren milchig-neblig, wie der frühe Morgen auf den Berggipfeln, die einem die Freude nahmen, diese gezackten Gipfel, bei deren Anblick die Betrachter wie beim Anblick von Frauen, deren Zöpfe aus Schlangen bestanden, versteinerten. Der Boden in der gesamten Schule war eine schwierig bis schmutzige Umwandlung von Schwarz und Weiß zu Grau, weich wie das Heilige Herz, nach dem unser College benannt war. Er erinnerte an die himmlische Brust einer geweihten Taube. »Ja, bitte«, sagte Schwester Catherine zur Klasse. Tapp, 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 ging sie weiter. Als moderne Nonne trug sie hohe Absätze in geschlechtsneutralen Farben wie matt-schwarz, matt-braun, matt-blau. »Die Mütter tragen die weinenden Kinder vom Markt fort«, erfolgte gehorsam die Antwort. »Gut«, sagte die Schwester mit ihrer fröhlichen Karamellstimme. Gut gemacht, Ntombisetu. So endete die Stunde mit einem Lob für Ntombisetu, als sollte bestätigt werden, dass ich keinen Wert hatte, weil ich unfähig war. Ich versuchte an etwas Geschmackvolles zu denken, das wir im Hauswirtschaftsunterricht fabriziert hatten, um mich von dieser Demütigung in letzter Minute abzulenken. Der Gedanke an meine Zimmergenossin, die sich in dem Lob sonnte, das eigentlich meins hätte sein sollen, war mir unerträglich. Meine im Entstehen begriffene kleine simbabwische Seele, für die der Krieg geführt wurde, ärgerte sich ernsthaft darüber, dass jemand, der mir nah genug war, um im selben Zimmer zu schlafen wie ich, statt meiner die Bestätigung von Schwester Catherine erhalten hatte. Und Ntombisetu. Ich gestattete mir, oder drängte mich vielleicht, böser und böser auf das Mädchen zu werden und erinnerte mich nicht mehr daran, dass ich keine Antwort parat gehabt hatte. Ebenso wenig erinnerte ich mich daran, dass auch andere gelobt worden waren, ohne dass ich mich deswegen empört hatte. Ich suhlte mich vielmehr wohlig in dem bösen Blut gegen das Mädchen aus meinem Zimmer, dessen Namen wir zu Ntombi abkürzten. »Mädchen«, riefen wir sie manchmal. »He, unser Mädchen«, sagten wir in der Übersetzung des Zulu, in dem sie benannt war. Wie stimulierend sich der Zorn auf Mädchen anfühlte. Ja, meine Zimmergenossin hatte mein Lob gestohlen.
»Koko Kongolo, Kongolo, Kongoko Kongolo«,
die Glocke läutete, als ich auf Wogen der Feindseligkeit trieb, wie auf einem Meer beruhigender Wellen. Schwester Catherine sammelte ihre Bücher ein. Wir hatten keine Hausaufgaben abzugeben. Sie hatte nicht viel zu tragen, und ich musste nicht wie üblich zu ihr ein, um ihr zu helfen. Unsere Lehrerin ging hinaus, und wir rutschten mit unseren Stühlen nach hinten und öffneten unsere Pulte, um Bücher wegzuräumen. Ich vermied es, zu den Bergen zu sehen, auch wenn ich stehend mühelos aus dem Fenster schauen konnte. In die Lade legte ich die lateinischen Texte und Lehrbücher. Heraus holte ich die Sachen für Mathe, denn wir erwarteten Mrs. Hall, die ihre Logarithmen liebte. Und die ganze Zeit über schwelgte ich in großer Empörung über Ntombi. Drittes Kapitel. Mathe war die letzte Stunde vor der Mittagspause. Nachdem Mrs. Hall mit Befriedigung Hausaufgaben verteilt hatte, als wäre es eine Strafe, gingen wir rechts den Flur entlang, dann die Treppe hinunter und geradeaus in den Speisesaal. Die Flure schoben sich vor mir in und auseinander, sodass ich schwankte, als würde ich auf einem Meer segeln, obwohl ich nur durch gewölbte Korridore ging, die uns Schülerinnen auf der einen Seite in der Schule festhielten und die Berge draußen auf der anderen. Berge, die dort, wo sie waren, an der Grenze zu Mosambik eine Bedrohung darstellten und damit Berge waren, die man nicht ansehen durfte. Ich kam auf dem Weg zum Essen zudem an der Ehrentafel vorbei, die ich ebenfalls lieber nicht ansah. Im Speisesaal fingen hohe, schmale Fenster, eingerahmt von dunklem Holz, das wenige Licht ein, das hereinsickerte. Es herrschte immer Dämmerlicht. Um 5 Uhr nachmittags musste das Licht eingeschaltet werden. Wir stellten uns in einer Reihe auf und betraten den Saal gemäß Seniorität. Tingeli, Tingeli, Tititingeli. Ein silbriger Ton erklang, wenn wir vor unseren Plätzen standen, während die Aufsichtsschülerinnen groß wie Säulen zwischen den Tischen aufragten und uns teilnahmslos anstarrten oder, falls angesichts unseres Benehmens nötig, die Stirn runzelten. Schwester Emmanuel, unsere Direktorin, saß am vordersten Tisch und aß mit uns. Allerdings absentierte sie sich 3 oder 4 Mal die Woche, fällt mir jetzt ein, wegen ihrer Verdauung. Die Direktorin rief uns zum Gebet auf, indem sie mit einem dünnen Stäbchen auf ein kleines, silberfarbenes Dreieck schlug. Die Schwester wartete, bis die letzten Erstklässlerinnen still dastanden, bevor sie »Benedictus, Benedicte« mit einer Stimme intonierte, die von einem viel strengeren metallischen Klang war als das Dreieck. Sie war groß und hatte ein etwas beigefarbenes Gesicht, ein paar Schattierungen heller als unsere Uniformblusen. Zudem war dieses Gesicht massiv und lang wie ein Kanonenrohr. »Ngeli, Ngeli, Tingeli«, die Schwester schlug die Triangel nach dem Gebet schneller, damit wir uns setzten. Es war ein düsterer und imposanter Saal. Die Decke befand sich weit über uns. Die Wände waren mit dunklem Holz getäfelt, das Licht schluckte, wie ein Abfluss Wasser schluckt. Der Boden bestand aus kleineren Platten im Maß 8x23 cm aus dem gleichen Holz. Wie zum Ausgleich hing an der Wand, vor der die erste Klasse saß, ein langer Spiegel. Der Spiegel war dekoriert mit Bündeln von Trauben und Laub, die sich um den Rand wanden. Ein gebieterischer Schriftzug am oberen Rand erklärte: Ich sah sie essen und wusste, wer sie waren. Bekannt zu sein. Tambuzai aus dem Dorf, die zu einer Versammlung ging. Der Gedanke ließ mich schaudern. Bougainvillea jedoch, die an meinem Tisch saß, war ein Mädchen, dem es nichts ausmachte, bekannt zu sein. Ihr Körper schwoll überall an auf eine Weise, die mir Angst machte und peinlich war und andere Mädchen neidisch werden ließ. Aber es war nicht nur das. Wenn sie wollte, konnte Bougainvillea mit dem kleinen Finger zucken, sodass alle gezwungen waren, aufmerksam zu sein. Beim Essen saß Bougainvillea neben Tracy, ihrer besonderen Freundin. Doch im Klassenzimmer saß Tracy vorn und Bougainvillea weit hinten auf der Seite, wo sie, wenn sie das Kinn hob, die nach Nadeln duftende Brise im Gesicht spüren konnte. An den massiven, schweren Tischen standen einzelne Stühle und es lagen Serviettenringe darauf. Doch die Servietten mussten wir selbst mitbringen. Wir saßen zu sechst an einem Tisch, alle aus einer Klasse. Deirdre und ihre Freundin Angela waren ein weiteres Paar an unserem Tisch. Ntombi und ich waren die beiden anderen. Das Freundschaftsmuster der anderen vier verlangte, dass ich neben Ntombi saß. Auch die Schlafarrangements in unserem Zimmer waren nach Klassenzugehörigkeit organisiert. Ich war noch immer wütend, als alle die Stühle zurückzogen, und als wir mit Brot und Margarine anfingen, stieg das Geklapper der Messer auf den Tellern zur Decke. Dass ich neben Ntombi saß, war unerträglich ärgerlich. Im Unterricht schafften wir es, Distanz zwischen uns zu bringen. Doch wenn man letztlich eine von uns beiden sah, in der Schlange vor dem Speisesaal oder bei der Schulversammlung, im Biologielabor, wenn wir eine Sezierpartnerin brauchten oder in Chemie, wenn wir Gas verbrannten, war die andere nicht weit. Unsere Mitschülerinnen gingen wie selbstverständlich davon aus, dass es eine Art vorherbestimmte Verbindung war. Die Leute betrachteten es als gegeben, dass wir einander liebten und am liebsten alles gemeinsam machten. Wie falsch das war! Jedes Jahr zogen die Nonnen hinaus ins Land, fort aus dem sicher eingezäunten Vorort, in dem sich das College befand. In entlegene Gegenden brachten sie einen Funken Hoffnung, indem sie Mädchen zur Aufnahmeprüfung für den Konvent einluden. Jedes Jahr wurden 2 von 100 Prüflingen aufgenommen. Wenn wir in der Schule ankamen, stellten wir fest, dass wir 5% ausmachten. Oder dass wir diese Zahl vielmehr nicht überschritten. Denn das war die von der rhodesischen Regierung festgelegte Quote für Diversität, die einzuhalten die Nonnen verpflichtet waren. »Schau sie an«, sagte Bougainvillea und blickte zuerst auf meine Hand über dem Teller mit Margarine und dann zu Ntombi Setus. Was Tracy hatte und was ihr, Bougainvillea, fehlte, nämlich Intelligenz, machte Bougainvillea mit Weltverdrossenheit und Ennui wett. Sie lächelte kurz und zuckte mit einem bezwingenden Finger, als würde die Beobachtung sie, wäre sie nicht so müde, hinlänglich aufheitern, um ihrem Leben ein bisschen Bedeutung zu verleihen. »Siehst du, was ich meine?« wandte sie sich an Tracy. »Sie haben beide so schöne Hände. Schau dir diese erstaunlichen Finger an.« Meiner Meinung nach blickte sie gezielter auf Ntombi Setus Extremitäten als auf meine. Das tat mir überhaupt nicht gut und machte mich schon wieder eifersüchtig. »Weißt du was, Trace?« Bei dem Gedanken durchfuhr ein Schauder der Energie Bougainvilleas Stimme. »Es sind nicht nur die beiden. Ist es dir aufgefallen? Es gilt für alle.« Sie blickte unverwandt auf Ntombi Setus Hände, während Ntombi Setu eine Scheibe Brot mit Margarine bestrich. »Schauen wir mal.« Sie zog auf geübt neugierige Weise eine Augenbraue hoch, als sie den Kopf vorneigte. Ntombi Setu streckte die Hände aus. »Siehst du?« Bougainvillea streckte ihre eigenen Hände aus, als wollte sie die ihrer Mitschülerin berühren, tat es jedoch nicht. »Schau dir nur die Form dieses Nagels an und diese Mondsichel, ein perfekter Halbmond. Ist das nicht wunderbar?« Tracy wurde rot und Ntombi Setu blickte unsicher drein. Aber Bougainvillea schien zufrieden mit sich. Ntombi Setu bewegte die Finger. »Danke, Bo.« Sie benutzte die Kurzform mühelos. »Danke. Hey, würdest dir was ausmachen? Kann ich was von deinem Nesquik haben?« Ich wusste, dass sie sich bemühte, cool zu sein. So wie wir uns vorstellten, dass es vielleicht Mary Osmond oder Karen Carpenter unter diesen Umständen wären. Ich wusste, dass sie sich sehr bemühte, weil ich es in ihrer Lage auch getan hätte. Nur, dass ich es nicht musste, weil ich es normalerweise war. Sie war es nie, weil ihr Vater Reinigungskraft war und sie nicht wie ich, auch wenn mein Vater ein Bauer war, einen wohlhabenden Onkel hatte. Arme Idiotin, dass sie sich so benehmen musste, dachte ich mit einer Mischung aus Ärger, weil sie eine Idiotin war, und Überlegenheit, weil ich mein eigenes Kakaopulver hatte. Diese herablassende Gefühlsmischung entschädigte mich etwas für die verpatzte Lateinübersetzung. O Netzei, wenn du nicht wärst, hätte ich heute meine eigene Schachtel mit Kakaopulver auf dem Tisch stehen. Ich könnte meiner Mitbewohnerin etwas davon anbieten und sie mit meiner Großzügigkeit demütigen. Tracy schaute verlegen in ihre Tasse mit Milch. Ich beschloss, dass das eine gute Möglichkeit war, mich von dem Vorgang zu distanzieren, und ahmte die Konzentration meiner anderen Mitschülerin nach. »Meinst du, ich könnte?« fragte Ntombiseto Bougainvillea zaghaft, aber mit einem Blitzen in den Augen. Es war ihre Retourkutsche. »Ein bisschen was von deinem Nesquik haben?« Sie streckte wieder die Hand aus, und ich vergaß fast zu atmen vor Angst, dass Ntombi Bougainvilleas Kakaobehälter anfassen würde. Praktisch alles wirkte sich in jenen Tagen so auf mich aus, jagte mir schreckliche Angst ein. Es war uns gestattet, unsere Lieblingsspeisen mit an den Tisch zu bringen. Das College stellte die Grundversorgung, Brot und Milch zu jedem Essen, sowie eine solide Pampe, damit wir über das Hockeyfeld rennen konnten. Gelegentlich aßen wir Süßwasserfisch in dem Vertrauen darauf, dass er unseren Gehirnzellen so gut tun würde, wie die Variante aus dem Meer und das ständig verkochte Gemüse. Doch für die Sucht nach Chilis oder eingelegten Zwiebeln, Süßigkeiten oder eine andere geschmackliche Fixierung waren wir selbst oder vielmehr unsere Eltern zuständig. Die Mädchen erzählten sich mit großem Stolz, wie weit sie gegangen waren, um ihre Geschmacksvorlieben zu befriedigen. In der Mitte jedes Tisches standen diverse Fisch- und Fleischpasten, Hefeextrakt, Bohnen- und Getreidepulver, deren Verzehr bewies, dass die Konsumentin etwas Besseres war, verglichen mit den anderen. Man musste eine Grenze überschreiten, üblicherweise die südliche, um die meisten notwendigen Dinge zu bekommen. Denn in unserem Land herrschte Krieg, mit der Folge, dass nahezu alles, ob essbar oder nicht, natürlich mit der Ausnahme von Sprengstoff, von einer von vorübergehender Sparpolitik geprägten Qualität war, wie unsere Behörden es nannten. Weswegen Bougainvillea Wert darauf legte, möglichst alle darüber zu informieren, dass sie den Nesquik von ihrem letzten Familienurlaub in Südafrika mitgebracht hatte. Jetzt schwebte Ntombisetos Hand über diesem Zeichen der Überlegenheit ihrer Mitschülerin, als wollte sie die Ikone berühren.